Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Riebe. Schönen guten Abend. Vom Lagerfeuer der Nation war häufig bei Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft die Rede. Das gilt heute bei weitem nicht mehr. Die Einschaltquoten sind weit weg von den erfolgreichsten Zeiten. Warum interessieren sich immer weniger für die Spiele? Das analysieren wir heute in dieser Sendung. 91 Siege in der Formel 1, Michael Schumachers Rekord, galt als einer für die Ewigkeit, bis heute. Lewis Hamilton stellte den Rekord ein, ausgerechnet auf dem Nürburgring. Dazu gleich ein Gespräch mit dem früheren Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. Beginnen werden wir diese Sendung aber bei den French Open in Paris, wo Rafael Nadal zum 13. Mal erfolgreich war, und im Interview dann Andreas Mies, der gestern mit Kevin Kravitz zum zweiten Mal das Doppel gewinnen konnte. 14 Grad. Auch in Paris ist es Herbst geworden. Ganz und gar nicht üblich für die sonst im Frühsommer ausgetragenen French Open. Aber auch im herbstlichen Wetter ist die Pandemie-Ausgabe in Paris zu Ende gegangen, planmäßig. Die große Konstante ist immer noch dieselbe. Zum 13. Mal hat Rafael Nadal die Männerkonkurrenz gewonnen. Guido Ringel live in Paris. Wie souverän war heute sein Auftritt im Finale gegen Novak Djokovic?
Ja, es war wieder einmal souverän, weil es ein Dreisatzerfolg war und damit ist eigentlich alles gesagt. Und wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, 6-0 der erste Satz, 6-2 der zweite Durchgang. Ein bisschen kniffliger war es im dritten, 7-5, aber insgesamt war er der dominierende Mann. Und das gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Novak Djokovic. Wir müssen ehrlicherweise sagen, der Serbe war heute nie so richtig drin im Spiel, hat für seine Verhältnisse eine ungewohnt hohe Fehlerquote besessen. Und das war natürlich dann auch die Chance für Nadal. Die muss man aber auch erst einmal ergreifen, weil Djokovic natürlich auch immer in der Lage ist zu zaubern. Aber Nadal hielt wieder einmal dagegen. Und Sie haben es ja schon angedeutet, der 13. Titel hier, das ist geradezu absurd.
In diesem Jahr nicht einmal ein Satzverlust im ganzen Turnier. Warum ist er denn faktisch nicht zu schlagen auf der Asche von Paris?
Weil er immer in sich ruht, weil er immer die Konzentration besitzt, weil er Punkte des Gegners anerkennt, sich daraus nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und außerdem, auch wenn es in diesem Jahr nicht so ganz abgehoben und entrückt war wie in den Jahren zuvor, er hat immer diese besonderen Schläge, diese Winkel, die den Gegner zur Verzweiflung bringen, das Auge für den richtigen Schlag im richtigen Moment, die Platzierung, er spielt oft lang, kurz vor die Linie, sehr genau, und das ist eine Gabe, die kann man kaum lernen, da braucht es auch das Gefühl für, und er arbeitet, er ackert eben auf diesem anstrengenden Belag Sand wie kaum ein anderer, und all das zusammengenommen ergibt diese einmalige Qualität.
Dieses Turnier war, wie so vieles andere in diesem Jahr, außergewöhnlich, auch mit den Rahmenbedingungen. Welches Fazit kann man ziehen von den zwei Wochen French Open?
Alles gut gegangen. Das ist das Entscheidende. Keine großartigen Krankheits-Corona-Fälle. Alles konnte halbwegs geordnet über die Bahnen gehen, auch wenn natürlich überall Maskenpflicht war. Sogar Rafael Nadal den Pokal heute mit Maske entgegennehmen musste. Skurrile Bilder also, aber in einer Zeit, in der wir ja alle durch das Absurde irgendwie geprägt sind. Insgesamt war es organisatorisch top mit allen Corona-bedingten Einschränkungen. Aber das Entscheidende ist, trotz aller Einschränkungen konnte das Ganze über die Bühne gehen. Es waren sogar Zuschauer hier, wenn es auch nur 1.000 pro Tag waren. Also der Aufwand hat sich gelohnt.
Sagt Guido Ringel live in Paris nach dem Finale bei den French Open. Dankeschön. Gestern also auch der zweite Paris-Triumph von Andreas Mies und Kevin Kravitz im Doppel. Sie wiederholen den historischen Sieg und bleiben weiter ungeschlagen auf der Pariser Asche im Doppel. Heute Nachmittag konnte ich Andreas Mies erreichen und habe ihn gefragt, ob es wirklich stimmt, dass die Titelverteidigung schwerer ist als der erste Erfolg.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Letztes Jahr war unglaublich so besonders, den ersten Grand Slam-Titel zu holen. Und da kannte uns noch niemand. Niemand hat uns auf dem Schirm und wir liefen nur ein bisschen unterm Radar. Und dieses Jahr kamen wir wieder zu diesem magischen Ort zurück und die Gegner hatten uns analysiert. Die wussten, dass mit uns zu rechnen ist und hatten sich einen Matchplan natürlich überlegt. Und da mussten wir uns auch einiges einfallen lassen in den zwei Wochen und haben auch unsere Taktik da hin und wieder umgestellt. Und ja, den zweiten Titel dann zu holen und den Titel zu verteidigen, ist, glaube ich, dann immer schwerer, das zu bestätigen. Und darauf sind wir extrem stolz und so glücklich.
Was war denn der entscheidende Moment im Turnier? Gab es den überhaupt? Waren es vielleicht die drei abgewehrten Matchbälle in der dritten Runde?
Ja, absolut. Das war so der Knackpunkt im Turnier. Ich meine, da waren wir schon dreimal irgendwie auf der Autobahn und da hatte ich schon die Ausfahrt Köln irgendwie gesehen. Und da haben wir doch nochmal einen U-Turn gemacht. Es war eine brenzlige Situation, es war eigentlich unnötig, weil wir schon 4-1 im dritten Satz geführt haben, lange auf einmal 4-5 hinten. Wir haben drei Matchbälle bei eigenem Aufschlag da hat Kevin extrem gut retourniert und uns da im Spiel gehalten. Und klar, danach ist so eine riesige Last von uns gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles, was jetzt noch kommt, ist irgendwie Bonus, weil wir hätten schon längst raus sein können. Und dann haben wir echt dann unser bestes Tennis gespielt ab dem Viertelfinale.
Wie erreichen Sie jetzt auch, wo Sie sagen, Autobahn im Auto auf dem Rückweg von Paris verhindert Corona, da eine ausgiebigere Feier oder warum diese Rückfahrt per Auto?
Ja, genau. Es ist natürlich jetzt in den Zeiten schwierig, da groß zu feiern. Wir hätten gerne eine große Party wieder geschmissen wie letztes Jahr. Das war leider nicht möglich. Wir hatten ja einen kleineren Anhang diesmal dabei. Letztes Jahr waren 56 Mann, jetzt waren wir zu 14. Und wir haben dann im Hotel noch zusammen Abend gegessen und dann in der Lobby, in der Players Lounge, da war eine Leinwand aufgebaut. Da haben wir das Finale nochmal wiederholt. Da haben wir uns alle zusammen das angeschaut und die Drinks mit rübergenommen und angestoßen. Und ja, wir waren dann irgendwann um 1:30 im Bett. Es war etwas ruhiger natürlich als letztes Jahr. Aber wir haben trotzdem gebührend gefeiert mit der Familie und den Ängsten im kleineren Rahmen. Das war auch total schön.
Wie war es denn für Sie, dieses Turnier unter Corona-Bedingungen? Hat das alles so reibungslos funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, mit der Blasenbildung um die Spieler?
Ja, man muss schon denen auch ein Kompliment machen, dass sie die Bedingungen so optimal wie möglich geschaffen haben für uns Spieler. Ich glaube, perfekt kann so eine Bubble nicht sein. Es war dann schon möglich, im Hotel auch auf normale Hotelgäste dann zu treffen, im Aufzug und so weiter. Deswegen war es nicht komplett zu 100% eine Bubble, aber soweit es geht schon. Und wir sind dann immer gependelt zwischen Hotel und Anlage und die Bedingungen waren trotzdem top. Es war für alles gesorgt. Wir durften halt nur nicht raus, was ein bisschen schade war, weil wir gerne mal abends in der Stadt essen gehen oder mal irgendwie zum Eiffelturm gehen oder wie auch immer. Und da konnten wir nicht viel machen. Das war ein bisschen blöd, aber jetzt ist alles egal. Mit dem Pokal in der Hand reisen wir trotzdem glücklich ab und genießen das jetzt auf jeden Fall mal ein paar Tage.
Wie oft müssen Sie die French Open eigentlich noch gewinnen, bis sich Deutschland ein bisschen mehr für Doppel interessiert?
Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir natürlich schon einfach einen Doppelboom irgendwie auslösen können. Das Problem ist einfach, dass es sehr wenig gezeigt wird, dass es nicht so wirklich promoted wird. Dadurch kennt man die Spieler nicht und man schaut sich dann nicht so gerne Spiele an von Spielern natürlich, die man nicht so kennt, und fiebert dann lieber mit Leuten mit, die man schon öfters gesehen hat und mit denen man irgendwie eine Verbindung hat. Deswegen ist es nicht so einfach, aber wir können ja nur versuchen, mit solchen Schlagzeilen irgendwie das Tennis in den Vordergrund zu rücken und das Doppel vor allem. Und wir kriegen das schon oft mit, dass das Interesse da ist, nur dass es halt wenig gezeigt wird. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig toller Sport. Eine andere Welt als Einzel, es ist so spektakulär. Da steht der Teamgedanke im Vordergrund, Teamwork und diese Energie, diese spektakulären Ballwechsel. Ich finde es super geil. Und klar, ich weiß nicht, wie oft wir es noch gewinnen müssen. Vielleicht so oft wie Rafa Nadal, dass es mal noch mehr Bedeutung gewinnt, ja.
Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt weiter noch in diesem komplizierten Jahr?
Ja, also wir hatten erst geplant, Köln 1 und 2 jetzt zu spielen. Jetzt haben wir durch diesen Erfolg das erste Turnier geskippt, weil wir jetzt ein paar Tage Pause brauchen. Dann erholen wir uns ein bisschen. Dann gibt es ja einen Belagwechsel. Wir gehen jetzt in die Halle auf Hartplatz wieder. Deswegen da brauchen wir ein paar Tage Training. Und dann spielen wir Köln 2 und natürlich bei mir in der Heimat, in der Köln Arena, was für mich ein absoluter Traum ist, weil ich da als Kind schon oft Zuschauer da war, bei Events und so weiter. Und dann sind noch einige Turniere auf dem Plan. Dann ist Wien, Paris-Bercy, Sofia, Winterspielen und wir haben uns für die London Finals wieder qualifiziert, für die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres im November. Und also steht noch einiges auf dem Plan und wir freuen uns drauf.
Und genießen bis dahin weiter ungeschlagen zu sein in Paris.
Ja, absolut. Also wenn es das einer gesagt hätte letztes Jahr, wie gesagt, das hätten wir nicht für möglich gehalten. Und ein Traum einfach, was passiert ist. Wir genießen das sehr, wir sind extrem stolz auf uns. Und 12-0 Bilanz in Paris kann sich, glaube ich, sehen lassen. Einer hatte zu uns gesagt gestern, ihr seid hier die einzigen Ungeschlagenen auf der Anlage. Also sogar noch besser als Nadal. Ja gut, Nadal hat noch 102 Bilanz, weil ich glaube, das ist doch nochmal ein bisschen besser. Aber ja.
Nee, der spielt ja auch kein Doppel.
Der spielt zum Glück kein Doppel, ja, sonst wäre es schwieriger für uns, glaube ich.
Sagt der zweifache French Open-Gewinner Andreas Mies im Deutschlandfunk-Interview. Auf dem Maltasee im polnischen Posen sind heute die Europameisterschaften der Ruderer zu Ende gegangen. Aus deutscher Sicht mit einer gemischten Bilanz. Jan Dittjogheit.
Auch wenn Corona das Ruderjahr durcheinander gewirbelt hat, es gibt auch noch Konstanten. Und eine davon ist der Deutschlandachter. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat seine Siegesserie fortgesetzt und nun seinen 8. Europameistertitel in Folge geholt. Die Crew um Schlagmann Hannes Urzig feierte auf dem Maltersee einen ungefährdeten Start-Zielsieg vor Rumänien und den Niederlanden. Nicht so gut durch das Corona-Jahr ist dagegen Oliver Zeitler gekommen. Der Einer-Weltmeister aus München landete diesmal nur auf Rang 4. Lange Zeit lag er klar in Führung, am Ende aber zog die Konkurrenz an ihm vorbei. Ebenfalls ohne Medaille ist Pia Greiten im Frauen-Einer geblieben. Sie kam auf Platz 6. Insgesamt hat der Deutsche Ruderverband bei dieser EM einmal Gold und dreimal Silber geholt.
Also noch ein bisschen was zu tun auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio, so sie denn überhaupt stattfinden werden. Sie hören den Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Wegen der Pandemieentwicklung in Köln ist es gut möglich, dass am Dienstag beim nächsten Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz keine oder nur sehr wenige Fans im Stadion sein werden. Morgens soll die Entscheidung fallen. Gestern gelang dem Team ja der erste Sieg in der Nations League überhaupt mit dem 2:1 in der Ukraine, was Joachim Löw nach dem Spiel dazu brachte, über Kritik zu sprechen.
Von daher stehe ich über den Dingen, was Kritik betrifft.
Joachim Löw macht sich frei von der Kritik, die es gefühlt nach jedem Spiel gibt.
Darf jeder auch seine Kritik logischerweise äußern? Und das geht sich schon normal bei der Nationalmannschaft, dass es ja unterschiedliche Meinungen gibt über Systeme, über Taktiken, über Spieler, über Personalentscheidungen. Ich meine, das erlebe ich jetzt schon seit 16 Jahren.
Der Bundestrainer hat seinen Weg gefunden, mit Kritik umzugehen, konstruktiv.
Kritik okay, kann jeder machen. Wir haben unsere Linie, wir haben unseren klaren Plan.
Und diesen Plan verteidigt Joachim Löw und ein bisschen auch sich selbst.
Wir sind schon überzeugt. Ich vertraue meinen Spielern. Wir haben sehr gute Spieler, wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben sehr gute Ansätze und Anlagen.
Die Verteidigung in der Steigerungsform. Sehr beliebt bei Joachim Löw. Er muss sich aber auch messen lassen an seinen Worten. Spätestens bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr.
Berichtet Anne van Eickels. Die Sterne vom Himmel gespielt habe man nicht, sagte Torschütze Matthias Ginter gestern nach dem Spiel. Frage an ARD-Reporterin Kerstin von Kalkreuth. Konnte man denn überhaupt mehr erwarten?
Ja, wahrscheinlich nicht. Es gab überhaupt keine Spielpraxis. Es gab eine gemeinsame Trainingseinheit vor diesem Spiel in der Ukraine. Und somit hat Matthias Ginter natürlich recht behalten mit der Vermutung im Vorfeld, es wird jetzt keine grandiose Leistung. Allerdings hätte man schon erwartet, die Ukrainer waren sehr, sehr ersatzgeschwächt. 14 Stammspieler haben da gefehlt, dass die Deutschen da doch etwas dominanter auftreten.
Welche Erkenntnisse konnte denn der Bundestrainer sammeln bei diesem Spiel?
Ja, erstmal hat er sich gefreut, dass es einen Sieg gibt. Das ist der erste Sieg im 7. Spiel in der Nations League überhaupt. Er hat gesagt, es ist sowas wie Klebstoff für meine Mannschaft. Das gibt Selbstvertrauen auf dem Weg zur Europameisterschaft. Und er hat natürlich auch gesehen, ist diese taktische Aufstellung mit einer Dreierkette hinten, ist das nicht vielleicht ein bisschen sehr defensiv, wenn man gegen eher schwächere Teams spielt wie die Ukraine? Das wird er sicherlich mitnehmen. Ja, dann haben natürlich alle gestern nicht so ihre Höchstleistungen gezeigt. Auch das nimmt der Bundestrainer mit. Da wird er nochmal ein bisschen einwirken, auch motivatorisch, dass das am Dienstagabend gegen die Schweiz besser wird. Aber grundsätzlich sind sie schon mal mit einem positiveren Gefühl aus der Ukraine zurückgekehrt.
Das große Ziel ist ja die Europameisterschaft im Sommer. Sie haben es angesprochen. Was sagt denn dieses Spiel über die Leistungsfähigkeit der Nationalmannschaft aus? Kann man da überhaupt irgendwas draus ablesen?
Ich finde, da kann man überhaupt noch nichts draus ablesen. Erstens spielen ja die Spieler im Moment ständig, gefühlt jeden zweiten Tag irgendein Spiel, entweder Nationalmannschaft oder Bundesliga oder dann Champions League, zwischendurch noch DFB-Pokal für die Bayern-Spieler. Das heißt, alle Spieler sind im Moment in so einem Ausnahmemodus. Das wird dann anders sein im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft. Und dadurch, dass sie eben wirklich, wie wir ja gerade gesagt haben, nur einmal trainiert haben und dann direkt wieder spielen, finde ich, kann man aus diesen Spielen noch sehr wenig ablesen für die Euro nächstes Jahr.
Kerstin von Kalkreuth war das. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. 7,5 Millionen TV-Zuschauer, unter der Woche beim Test gegen die Schweiz sogar unter 6 Millionen. Die Nationalmannschaft zieht lange nicht mehr so wie früher. Woran das liegt, wollte ich vom Fanforscher Harald Lange von der Uni Würzburg wissen. Er glaubt, es hängt an mehreren Faktoren, vor allem aber an einer Übersättigung und Überreizung mit Spielen und Marketing, wie er mir im Interview verraten hat.
Das hat man auf jeden Fall überdreht. Also wahrscheinlich auch zumindest im Bereich der deutschen Nationalmannschaft, angespornt durch den WM-Triumph 2014, hat man dann einiges im Marketingbereich gemacht, was meines Erachtens nach überzogen war. Beispielsweise, dass man dann von der Mannschaft oder die Mannschaft gesprochen hat und damit ja so einen exklusiven Status erreichen wollte, der natürlich für das WM-Team legitim ist, aber die heißt ja jetzt immer noch die Mannschaft. Und das Ganze, na, ist ja eine ganz gewöhnliche Fußballmannschaft, Nationalmannschaft wie die anderer Länder auch. Und das Ganze wirkt jetzt einfach nicht mehr authentisch und müsste dringend reformiert werden.
In anderen Ländern hat man es aber ja auch mit Squadra Azzurra zum Beispiel oder Elftal in den Niederlanden. Es gibt ja solche Zuschreibungen. Warum ist das in Deutschland dann drüber, wenn Sie das so sagen?
Letztlich blockiert so eine an sich positiv gemeinte Stigmatisierung, blockiert jede weitere Entwicklung. Es lag doch auf der Hand, dass die Mannschaft von 2014 nicht mehr lange so in dieser Konstellation und Form zusammenbleibt und dass natürlich Fußball lebt von der Veränderung, von der Erneuerung, von der Verjüngung einer solchen Nationalmannschaft. Und da haben wir ja auch wunderbare Talente, richtig gute Spieler, die auch international überall in den Clubs gefragt sind, auch ins Ausland wechseln, die hervorragenden Fußball spielen können. Und die stehen jetzt quasi in den Fußstapfen der 2014er Mannschaft. Und das ist nicht ganz angemessen.
Inwieweit kann man das aber so generell sagen? Sind es nicht auch individuelle Faktoren, die da zusammenspielen? Wir haben jetzt noch die besondere Pandemiesituation. Wir haben auch so einigermaßen externe Faktoren, was das Sportliche angeht, wie diese Steuerrazzia unter der Woche beim DFB. Kann man das trotzdem so generell als eine Linie sagen, warum es diesen Bedeutungsverlust gibt?
Genau, das sind halt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Diese neuerliche Steuerrazzia beziehungsweise der skandalumwobene DFB, der ja seit 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt und wo man von außen betrachtet den Eindruck hat, naja, so wirkliche sportive, ethische Werte stehen da nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht da das Diktum, Geld zu machen, den Profit zu vermehren und das, was man mit der Nationalmannschaft erreichen kann, dann ja beinahe maßlos auszureizen. Und das kommt natürlich auch bei den Fans an. Und das führt dazu, dass das ganze Gehabe beim DFB so ein negatives Geschmäckle bekommt. Und da fällt es natürlich dem normalen Zuschauer schwer, sich da zu binden. Und dann sucht man sich auch gern Alternativen, selbst am Samstagabend, und schaut einfach was anderes.
Ist es aber nicht auf der anderen Seite auch so, dass die Fans ein bisschen zu satt und erfolgsverwöhnt sind, dass man sich einfach gewöhnt hat an Erfolge der deutschen Mannschaft und wenn die dann nicht so eintreten, wie man sich das erhofft hat, dass man dann einfach schon deswegen weniger Interesse hat?
Das muss man ganz differenziert betrachten. Es gibt nämlich solche Fans und solche. Solche meine ich jetzt auf der einen Seite die sogenannten Erfolgsfans oder Eventfans, die einfach nur dann anschalten, wenn das Produkt, was sie favorisieren, wo sie meinen, dass sie da Fan davon sind, wenn dieses Produkt erfolgreich ist und sprich Titel holt. Ne? Und dann reicht auch nicht der zweite Platz, das muss dann immer der erste Platz sein. Und dann gibt es die wirklich eingefleischten, echten Fans, wie wir sie in der Fußball-Fankultur ja ganz prägnant erleben können, auch schon seit vielen Generationen dort haben. Die sind gebunden, unabhängig vom Erfolg der eigenen Mannschaft. Das kann man bei vielen Traditionsklubs, sei es 1860 München oder der 1. FC Kaiserslautern, da kann man das sehr schön nachvollziehen, wo auch sportlicher Misserfolg nicht dazu führt, dass die Fanbasis wegbricht. Wohingegen beim DFB hat man halt aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass man sich so einen exklusiven Fanclub herangezogen hat, exklusiv dahingehend, dass der DFB die Belange in diesem Fanclub zu 100% in der Hand hat, zu 100% steuert und dass man 50 Euro im Jahr zahlen muss oder irgendeinen anderen Betrag zahlen muss, um Mitglied in diesem Fanclub zu sein und nur dann die Karten bekommt. Und das Ganze ist einfach ein Überdrehen dieser Marketingmaschinerie beim DFB. Und da hat man sich nämlich Fans reingeholt, die dann, wenn der Erfolg ausbleibt, sofort wegbleiben. Und die anderen, in Anführungszeichen echten Fans, die hat man in den letzten Jahren mehr und mehr verprellt.
Stellen Sie denn ein Problembewusstsein beim DFB fest? Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff hat ja vor einer Woche im Spiegel gesagt, Zitat, dass die Leute uns zujubeln, ist nicht mehr selbstverständlich und man müsse immer noch mehr tun, um die Gunst der Menschen wiederzugewinnen.
Ja, diese Feststellung deutet darauf hin, dass man zumindest wahrgenommen hat, dass da was im Argen liegt. Aber nach meinem Dafürhalten haben sie kein Konzept in der Schublade, um dem jetzt angemessen ja gegenüberzutreten.
Was könnten sie denn tun?
Sie müssten sich die Fankultur als solche genauer anschauen und müssten genauer über diesen Begriff der Bindung nachdenken. Und dann würden sie wahrscheinlich dazu kommen, dass sie ihren Fanclub Nationalmannschaft und ihren Anspruch, alles in der Hand haben zu wollen und alles vermarkten zu wollen, dass sie diesen Anspruch fallen lassen müssen. Und dass sie sich wieder auf so eine Fankultur zurückbesinnen, wie wir sie in den 70er, 80er, 90er und frühen 2000er Jahren hatten, als der DFB eben noch nicht diesen Anspruch hatte, alles unbedingt ja generalstabsmäßig auch bei den Fanbelangen durchzuplanen.
Ein bisschen was haben Sie ja versucht zu ändern. Die kleineren Stadien, die wieder ins Spiel gebracht wurden. Eigentlich, es hat die Pandemie verhindert, sollte es gegen Italien auch wieder Stehplätze geben. Jetzt werden Freikarten verteilt. So ein bisschen was wollen Sie ja tun anscheinend.
Genau. Also Sie schrauben ein Stück weit an dieser Schraube, aber Sie verändern das Paradigma nicht grundsätzlich. Und das müsste man tun. Also Sie sind weiterhin auf Kommerzialisierung aus und versuchen jetzt mit so ein paar Tricks wie Stehplätze, kleinere Stadien, Freikarten in diesem Fahrwasser wieder neue Punkte zu sammeln. Aber ich glaube, Sie wären sehr gut beraten, wenn Sie Ihre Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre nochmal ganz, ganz, ganz kritisch analysieren würden und sich wieder öffnen würden.
Fanforscher Harald Lange zu den Fans und der Nationalmannschaft. Im Interview ist es schon angeklungen, das Image des DFB ist auch durch Affären und Skandale in den letzten Jahren extrem beschädigt worden. Eine neuerliche Razzia in dieser Woche trägt zu diesem Image bei, das man eigentlich mit dem neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller wieder aufpolieren wollte. Sportjournalist Markus Bark sagt im Deutschlandfunk zur Razzia:
Dann ist es natürlich ein ganz derber Rückschlag, wenn jetzt nun wieder alle Leute sagen, oh, die Steuerrazzia, das überrascht mich ja nicht. Und das ist ja, glaube ich, das Schlimme. Es überrascht niemanden mehr, dass es negative Schlagzeilen über den DFB gibt. Wie will man diesen Image-Schaden beheben? Mit Siegen alleine der Nationalmannschaft geht das nicht. Es bräuchte, glaube ich, eines Befreiungsschlages. Aber wo soll der herkommen?
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr diskutieren Markus Bark, Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung und Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau über die Folgen der Razzia beim DFB. Klare Kante gegen Homophobie. Bei einem Spiel der zweiten US-Liga vor wenigen Tagen ging es nach einer homophoben Beleidigung das Team von San Diego Loyal geschlossen vom Platz und opferte dafür sogar einen Platz in den Playoffs. Das könnte Schule machen für den Umgang mit Homophobie in der Zukunft, berichtet Raphael Späth.
Es ist in diesen Zeiten nicht ungewöhnlich, dass eine Fußballmannschaft auf dem Platz auf die Knie geht, um zu protestieren. Was aber neu ist, ist, dass die Mannschaft danach geschlossen das Feld verlässt und das Spiel aufgibt.
All right, folks, San Diego is walking off the field.
Die Spieler der San Diego Loyal haben damit auch bewusst die letzte Chance auf einen Playoff-Platz in der zweiten amerikanischen Liga, der United Soccer League, verspielt, obwohl sie bereits mit 3:1 gegen Phoenix Rising geführt haben. Der Grund? Einer ihrer Mitspieler, Colin Martin, wurde kurz vor der Halbzeit von seinem Gegenspieler Junior Flemings homophob beleidigt. Martin ist einer der wenigen Spieler weltweit, der sich seit 2018 offen zu seiner Homosexualität bekennt. Dieser Vorfall sei der erste seit seinem Coming-out gewesen, erzählt er dem Fernsehsender ABC.
I was pretty shocked. It obviously was an exchange that first started with some bad language. That's normal. It happens. But it escalated to a place where it crossed the line. And I'm just at a point in my career. I'm an out gay player and I can't stand for having a homophobic slur said to me during a game. So I'm honestly proud of myself for bringing it to the ref and not standing for it.
Der Schiedsrichter kennt aber den jamaikanischen Ausdruck Betty Boy, zu Deutsch Schwuchtel, nicht und sanktioniert Flemings daher auch nicht. Weil sich auch Phoenix-Trainer Rick Schanz weigert, Flemings vom Platz zu nehmen, gibt es für San Diegos Trainer Landon Donovan nur eine Option.
You can't claim that you have these values if you don't act when it really matters. And we could have just turned the other cheek and let it go, but our guys didn't want to do that. They wanted to stand up for what was right and they wanted to support their teammate. And so if it happened once, shame on whoever did it. If it happens twice, shame on us. We needed to be very clear that we're not accepting of this behavior.
Es ist ein Präzedenzfall im Profifußball. Noch nie hat eine Mannschaft nach einem homophoben Angriff ein so deutliches Zeichen gesetzt. Flemings bestreitet in einem Statement auf Twitter, den Ausdruck verwendet zu haben. Er stehe voll und ganz hinter der LGBT-Community. Das kann durchaus sein, sagt Dr. Birgit Braumüller von der Deutschen Sporthochschule Köln, denn
homophobe Sprache wird oft wahrgenommen als losgelöst von der sexuellen Orientierung und wird verwendet als Synonym für schlecht, für abwertend, etc.
Braumüller hat erst im letzten Jahr an einer europaweiten Studie über Homo- und Transphobie im Sport mitgewirkt, in der über 80% aller trans- und homosexuellen Teilnehmenden angegeben haben, alleine im letzten Jahr mit homo- und transphober Sprache konfrontiert worden zu sein.
Fakt ist aber, dass homophobe Sprache bei homosexuellen Personen als diskriminierend wahrgenommen wird. Das heißt, diese Vereinfachung von den Personen, die homophobe Sprache nutzen, kommt sozusagen bei den Betroffenen nicht an. Also die nehmen das schon als diskriminierend wahr.
Das weiß auch Markus Urban. Anfang der 90er Jahre steht er beim Zweitligisten Rot-Weiß Erfurt unter Vertrag, bis er mit gerade einmal 22 Jahren seine vielversprechende Karriere beendet. Der Druck, als schwuler Mann Fußball zu spielen, war zu hoch. Die fast tägliche Konfrontation mit homophober Sprache nicht zu ertragen.
Also sie wertet ab, sie belastet die Stimmung, wenn man das jeden Tag erlebt und zum Beispiel in der Situation ist, sich nicht wehren zu können, wenn es keinen Schutz gibt. Man alleine damit ist oder erpressbar auch, weil man sich nicht outen darf, wie zum Beispiel in der Fußballwelt.
Er könne Spieler verstehen, die sich auch heute noch nicht trauen, sich zu outen. Die mentale Belastung sei enorm. Und in Deutschland gibt es bislang nur wenige Anlaufstellen dafür. Die Spielergewerkschaft VdV möchte in Zukunft eine dieser Anlaufstellen sein. Vizepräsident Carsten Ramelow war selbst Nationalspieler und weiß, wie toxisch die Atmosphäre für einen schwulen Spieler im Fußball noch sein kann. Auch deshalb möchte er mit seiner Gewerkschaft und der Initiative Mental gestärkt alles dafür tun, Spieler auf dem Weg zum Coming-out zu unterstützen.
Wenn man davon in diese Richtung tendiert, sage ich jetzt mal, dann muss man natürlich auch eine verlässliche Quelle haben, mit der man sich mal austauschen kann, wie man dieses Thema angehen kann. Und natürlich sind wir da jederzeit bereit und sind auch da der Ansprechpartner, weil wir da wirklich auch ein offenes Ohr haben und würden dann auch weitervermitteln, wie zu mental gestärkt, die natürlich in dem Bereich wirklich gut aufgestellt sind, die natürlich dann psychologischen unterstützen können. Und ich glaube, gerade der Bereich ist dann unheimlich wichtig.
Die VdV bietet inzwischen auch Präventionsworkshops an, um Spieler im Umgang mit Rassismus, Homophobie und anderen Diskriminierungsformen zu sensibilisieren. Die United Soccer League in den USA hat nach dem Vorfall letzte Woche reagiert. Junior Flemings wurde für 6 Spiele gesperrt und von seinem Verein beurlaubt. Außerdem sind ab der kommenden Saison alle Spieler und Betreuenden dazu verpflichtet, an einem Antidiskriminierungstraining teilzunehmen. Ein sehr kluger Schritt, an dem sich auch andere Ligen orientieren sollten, meint auch Dr. Birgit Braumüller.
Berichtet Raphael Späth und an dieser Stelle habe ich noch die Bundesliga-Ergebnisse der Fußballerinnen. Durch ein 4:0 in Hoffenheim ist der FC Bayern neuer Tabellenführer, Wolfsburg nur 1:1 in Freiburg. Essen gewinnt 3:1 in Meppen, Sand schlägt Frankfurt mit 3:2 und Leverkusen-Bremen mit 3:0. Jahrelang war das Rennen auf dem Nürburgring bekannt als großer Preis von Europa oder auch großer Preis von Deutschland. Nach 7 Jahren Formel-1-Pause ist das Rennen zurück, in dieser pandemiegeprägten Saison als großer Preis der Eifel. Jens Wolters über ein historisches Rennen.
Jetzt hat Lewis Hamilton also diese Marke geschafft. 91 Siege in seiner Formel-1-Karriere und damit zieht der aktuelle Weltmeister in der ewigen Bestenliste mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich. Auf dem Nürburgring hatte Hamilton einfache Fahrt, vor allen Dingen nachdem sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas mit einem Antriebsproblem im Rennen ausfiel. Der erste Ausfall für den Finnen in dieser Saison. So war Hamilton dann ganz allein ganz vorn. Auf die Plätze 2 und 3 fuhren der Niederländer Max Verstappen und Daniel Ricciardo aus Australien. Sebastian Vettel schaffte es als Elfter nicht in die Punkteränge, anders als Nico Hülkenberg. Der spontane Ersatzfahrer an diesem Wochenende wurde starker Achter.
91 Siege Lewis Hamilton auf einer Stufe mit Michael Schumacher. Ist das in irgendeiner Art vergleichbar? Das wollte ich von Norbert Haug, dem langjährigen Motorsportchef von Mercedes, wissen.
Ja, das ist eigentlich eine Messlatte, die, ja, man hat vermutet, dass sie nie übersprungen werden kann, weil die Anzahl 91 Siege, die ist so unglaublich hoch, dass man sich das nicht vorstellen konnte. Also ich denke, alle Experten hätten gedacht, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Und das zeigt mal, wie groß die Leistung ist von Lewis Hamilton, diesen Rekord eingestellt zu haben.
Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt einfach mehr Rennen gibt als früher, oder?
Das ist sicherlich ein Faktor, aber ich habe damals mit dem Lewis in der Formel 1 angefangen. 2007 war sein erstes Jahr und er hat den Titel um einen Punkt verfehlt 2007. Und da muss ich sagen, waren wir vom Team eigentlich eher die Schuldigen. Hätten wir in China ein paar Runden früher die Reifen gewechselt, dann wäre er in seinem ersten Jahr schon Weltmeister geworden. Also Lewis war von seiner ersten Stunde in der Formel 1 an absolut konkurrenz- und weltmeisterschaftsfähig.
Wenn Sie ihn persönlich kennen aus der Zusammenarbeit, was zeichnet denn ihn und seine Fahrweise aus?
Jeden Fahrer, der ganz besonders ist, zeichnet aus, dass er einfach mehr arbeitet, fokussiert ist, das absolut liebt, eine Leidenschaft zu dem hat, was er macht, dichter dran ist, seinem Ingenieur, seinen Ingenieuren auch auf die Nerven geht, nachfragt, warum ist es so, ich will es verstehen, können wir hier weiter optimieren. Jemand, der einfach ja auch mit der Spitzenleistung nicht zufrieden ist, aber eine Spitzenleistung immer weiter zu optimieren, das macht die aus, die immer weiter gewinnen. Und da gehört Michael Schumacher dazu, da gehört Lewis Hamilton dazu. Das können nicht so viele Rennfahrer und so viele Teams. Aber das zeigt, wie exzeptionell die Leistungen von sowohl Michael Schumacher wie auch Lewis Hamilton sind.
Wenn Sie den Ferrari ansprechen, der Mercedes ist aber allen anderen Autos ja auch meilenweit überlegen. Liegt das auch an der guten Arbeit, auch durch Lewis Hamilton? Oder ist das inzwischen einfach zu einem derartigen Vorteil geworden, dass da sowieso kein anderer mehr rankommen kann?
Nee, das hat man als Team erarbeitet und da hat auch Michael Schumacher seinen Anteil. Sie wissen ja, dass Michael bei uns, als wir das neue Team gekauft haben, als kleines Team entwickelt haben. 2010 bis 2012 war ja Michael unser Fahrer und er hatte einen ganz, ganz großen Anteil. Weichenstellungen am Anfang, Leute eingestellt, Leute motiviert, die heute noch im Team sind. Also er hat sicherlich daran mitgearbeitet, dass Lewis diese ganzen Erfolge heute haben kann.
Und so schließt sich auch in gewissem Sinne der Kreis, diese Einstellung des Rekords beim Heimrennen von Michael Schumacher auf dem Nürburgring in der Eifel. Sein Sohn Mick Schumacher hat ihm heute auch einen Helm überreicht von seinem Vater als Zeichen der Anerkennung. Was zeigt uns diese Geste?
Ja, das war eine ganz große Geste. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die Formel 1-Macher das versäumen, aber glücklicherweise... Ich war bei RTL im Studio und wir hatten da noch gesagt vor der Abmoderation, jetzt müsste eigentlich der Mick die Siegerinterviews machen. Das wäre eine große Geste. Und dann ist er aufgetreten, hat den Helm von Michael überreicht. Und großartige Geste.
Es war überhaupt ein besonderes Rennen, weil die Formel 1 seit mehreren Jahren, seit 7 Jahren zurück war in der Eifel. Der große Preis der Eifel auf dem Nürburgring. Welches Fazit kann man ziehen?
Ja, höchste Zeit kann man da nur sagen. Wir waren ja eigentlich Lückenbüßer. Wir hatten in den großen Jahren der Formel 1 2 Rennen in Deutschland. Eines in Hockenheim, eines am Nürburgring. Jedes Jahr 12 Jahre hintereinander. Jeweils mit 100.000 Zuschauern und mehr. Allein am Renntag. Und jetzt sind wir irgendwo hinten runtergekippt. Das ist sicherlich nicht richtig und nicht gut. Deutschland ist die Autonation überhaupt. Leider geht man mit dem Auto nicht sehr gut um gerade, zumindest viele politische Kreise. Ich denke, wir haben dem Auto sehr, sehr viel von unserem Wohlstand zu verdanken und es ist eine Refokussierung angesagt. Wir sollten sehen, wo man mit dem Auto steht, was das Auto Arbeitsplätze, was das Auto an Umsatz bringt, dass ein Grand Prix im Land 40 Millionen Euro Umsatz bringt. Da leben ganze Regionen davon. Da lebt übrigens auch die Steuer davon, denn von den 40 Millionen werden 10, 12, 15 Millionen an Steuern abgeführt. Also auch da ist es richtig, die Geschichte zu Ende zu denken, was leider nicht immer gemacht wird.
Aber braucht es dann nicht für die Zukunft der Formel 1, um sie auch zukunftsfähig zu halten, hier in Deutschland noch neue Möglichkeiten? Das Thema Klima, Sie haben es ja schon angesprochen, wird ja immer wichtiger, auch in der weltweiten Debatte.
Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und die Formel 1 sollte zügig auf synthetischen Kraftstoff umstellen, sollte Vorläufer sein für die Verbrenner, die auf der Straße fahren. Nachhaltigkeit fängt damit an, dass man Bestehendes nicht wegwirft. Und es kann alles weiter betrieben werden. Wir brauchen preiswerten, billigen Strom. Der muss dort erzeugt werden, wo es preiswert und billig möglich ist. Augenblicklich haben wir den teuersten Strom in unserem Land. Wir haben auch einen Strommix, der höchstens zu 50% aus grünem Strom besteht. Also die Elektroautos, die jetzt verkauft werden, die tun nichts für Klima und gute Luft. Zumindest nichts Messbares. Es muss ein weltweiter Ansatz zum Klimaschutz gefunden werden. Und die Formel 1 hat durchaus ihre Berechtigung als technischer Vorläufer. Man sollte dort synthetische Kraftstoffe einführen, lieber heute als morgen, dann CO2-neutral fahren und ein Beispiel setzen, dass auch ein Hochleistungsmotor mit 1000 PS CO2-neutral zu betreiben ist. Genau das ist nämlich möglich.
Ein flammender Appell von Norbert Haug. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Wir kommen in die Handball-Bundesliga. Leipzig und die Füchse Berlin trennen sich 24-24 unentschieden. Die Rhein-Neckar-Löwen holen sich den dritten Sieg im dritten Spiel durch ein 33-27 gegen Essen. Und auch Flensburg bleibt verlustpunktfrei. Vom 29-24 gegen Minden meldet sich Samir Schafki.
Nur schwer kamen die Flensburger vor mehr als 1000 Fans in die Partie. In den ersten 10 Minuten gaben die Gäste den Ton an, allen voran der überragende Norweger Christopher Rambo. Der Rückraumspieler der Gäste aus Minden feuerte aus allen Lagen und erzielte so insgesamt 10 Tore. Doch wo bei den Gästen aus Minden einer voranging, war es bei der SG eine geschlossene Mannschaftsleistung. Alle 9 eingesetzten Spieler erzielten mindestens einen Treffer. Ebenfalls richtig gut aufgelegt war Torhüter Torben Bergerüth, der mit 9 Paraden glänzen konnte. Beste Werfer auf Seiten der SG waren Zögert und Wanne mit jeweils 6 Treffern.
Außerdem gewann der Bergische HC 31-26 bei Nordhorn-Lingen und Erlangen schlägt Melsungen 31-21. Erst vor 3 Wochen hat der junge Slowene Tadej Pogačar die Tour de France gewonnen und war der zweitjüngste Sieger aller Zeiten. Seit 1,5 Wochen läuft die 2. große Rundfahrt des Jahres, der Giro d'Italia. Und auch hier ist ein ganz junger Fahrer vorne, der Portugiese João Almeida. Ein Generationswechsel deutet sich an im Radsport, berichtet Tom Mustroff.
Hier beendet Filippo Ganna, 24 Jahre jung, seine bereits 2. Triumphfahrt bei diesem Giro d'Italia. Er holte sich als Ausreißer den Sieg der 5. Etappe. Schon das Auftaktzeitfahren gewann er und tauschte dabei sein Weltmeistertrikot im Zeitfahren gegen das rosa Trikot ein. Sein Nachfolger im Führungstrikot der Italien-Rundfahrt wurde ein noch jüngerer Fahrer, João Almeida, 22 Jahre jung, der gleiche Jahrgang wie Tadej Pogačar, vor wenigen Wochen Sieger der Tour de France. Almeida jedenfalls will das rosa Trikot nicht so schnell hergeben, auch weil er schon dessen angeblich magische Kraft verspürt.
Ja, genau, auch mental macht es mich stärker. Und ich denke, morgen bin ich einen weiteren Tag in rosa.
Das ist sein Standardspruch seit mehreren Tagen schon. Und die Konkurrenz lernt ihn immer mehr fürchten. Kann er gar in Mailand am Ende des Giro vorne sein? Paolo Slongo, Trainer des Giro-Favoriten Vincenzo Nibali.
Das weiß niemand, das werden wir erst in Mailand wissen. Aber wir müssen ihn als Gegner ernst nehmen.
Eine hohe Ehre für einen Rundfahrtdebütanten. Und zugleich ein weiteres Zeichen für den Anbruch einer neuen Ära. Denn in den letzten 2 Jahren ist eine ganze Schar junger Männer aufgetaucht. Pogačar gewann mit 21 Jahren seine erste Tour de France. Egan Bernal war bei seinem Toursieg im letzten Jahr nur ein paar Monate älter. Filippo Ganna wurde mit 24 Weltmeister im Zeitfahren. Almeida trägt mit 22 rosa beim Giro. Beim Auftakt-Zeitfahren in Palermo, das Ganna vor Almeida gewann, waren gleich 4 der 5 Erstplatzierten jünger als 25. Lediglich Ex-Toursieger Geraint Thomas konnte sich als Tagesvierter noch dazwischen mogeln. Er schied sturzbedingt inzwischen aber aus. Woher kommen die Jungen?
Ja, ich denke mal auch, dass das schon dadurch auch ist, dass die in den Nachwuchsteams jetzt schon fahren, dass die früh gesichtet werden, dass die früh schon daran geführt werden mit allem professionellen Hintergrund, mit Daten, Messgeräten, mit Ernährung und so weiter. Und jetzt immer sind die schon da mit 22, 23, fand ich schon schnell.
So lautet die Einschätzung von Jens Zemke, sportlicher Leiter bei Bora Hansgrohe, der mit Tour-Etappensieger Lennart Kemner auch so ein Jungtalent in den eigenen Reihen hat. Zemke sieht sogar einen regelrechten Wettbewerb der Teams, die jungen Talente am schnellsten zu bekommen.
Genau, ja, das ist ganz andere Radsportkultur auf einmal, ne? Wo man schon auf die Jungen setzt, jede Mannschaft guckt jetzt Junge, Junge, Junge.
Der größte Unterschied zu früheren Zeiten besteht aber darin, dass die Jungen schon in ihrem ersten Jahr mit Führungsaufgaben betraut werden. Da gerät ein alter Fahrensmann wie Giuseppe Martinelli ins Staunen.
Früher, als einer 21 Jahre alt war, hat man ihn wachsen lassen, hat ihm erst kleinere Aufgaben gegeben. Und mit 25, 26 setzte man ihn dann richtig ein. Vielleicht haben wir das damals falsch gemacht und wir sind jetzt auf der richtigen Seite. Ich denke, jetzt haben wir begriffen, dass 21-Jährige auch mit den besten Älteren konkurrieren können.
Martinelli ist seit 1986 bereits sportlicher Leiter. Er führte Marco Pantani und Vincenzo Nibali zu Siegen bei Tour de France und Giro d'Italia. Heute setzt auch er auf den Nachwuchs. Beim Rennstall Astana hat er mit dem Russen Alexander Vlasov und dem Kolumbianer Harold Tejada 2 dieser Jungtalente im eigenen Kader. Er ist aber auch skeptisch, was die Karrieredauer dieser Talente anbelangt.
Vielleicht halten sie weniger lange durch. In diesem Moment ist der Radsport so schnelllebig. Ich will nicht sagen improvisiert, aber man kann alles machen und es zählen nur die Ergebnisse. Das kann dazu führen, dass sie weniger Substanz entwickeln. Und in 2-3 Jahren sehen wir vielleicht, dass wir sie zu sehr ausgebeutet haben.
Ähnliche Gedanken hat der aktuelle Trainer von Nibali beim Rennstall Trek Segafredo, Paolo Slongo.
Ich würde schon gern sehen, ob diese Jungen die Konstanz haben, wie Nibali oder Froome, die über viele Jahre ein hohes Niveau hatten. Als Trainer bin ich richtig neugierig, wie lange diese jungen Athleten dabei sein werden. Und ob sie so lange dabei sind wie ihre Vorgänger.
Jetzt aber sind sie da. Sie fordern die Alten heraus. Die Mit-30er Vincenzo Nibali und Jakob Fuglsang. Eingeklemmt zwischen ihnen ist die mittlere Generation, die 26- bis 29-Jährigen. Das, was bisher als das beste Rundfahreralter galt. Haben sie jetzt Angst davor, überrollt zu werden, dass ihnen die Zeit davonläuft, dass ihnen die Jungen die Show stehlen?
Ach, wenn man jemanden fürchtet, wie kann man dann gegen ihn gewinnen? Man muss im Rennen kämpfen.
Entgegnete trocken Simon Yates, 28 Jahre alt, einen Tag bevor er wegen einer positiven Corona-Probe den Giro verlassen musste. Auch Wilco Keldermann, ein weiterer Rundfahrer aus der mittleren Generation und aktuell Gesamtdritter, hat keine besondere Angst vor den Jungen. Seine härtesten Rivalen sieht der Kapitän des deutschen Rennstalls Sunweb ohnehin in den alten Herren.
Sie haben sehr viel Erfahrung und die braucht man in der letzten Girowoche. Sie haben da einen Vorteil. Sie wissen, wie man die Energie zu managen hat. Deshalb denke ich, die erfahrenen Jungs werden in der letzten Woche nach vorn kommen.
Auf jeden Fall wird dieser Kampf der 3 Generationen spannend. Unklar ist allerdings, ob der Giro d'Italia wegen der steigenden Infektionszahlen überhaupt in die 3. Woche kommt und welche Bergetappen wegen der bereits angekündigten Schneefälle modifiziert oder gar abgesagt werden müssen.
Berichtet Tom Mustrow vom Giro d'Italia. Sie hören Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Ihre Geschichte kann etwas ändern. Ihre Geschichte gibt anderen Mut. Seit knapp 1,5 Jahren ruft die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs Betroffene aus dem Sport auf, sich zu melden und von ihren Erfahrungen zu berichten, auch anonym oder schriftlich. Auch die ehemalige Fußballerin Nadine hat das getan. Und ich sag's bewusst dazu an dieser Stelle, weil wir Nadine gleich hören werden. Achtung, dieser Beitrag von Andrea Schildke enthält Beschreibungen sexualisierter Gewalt, die retraumatisierend sein können.
5. Mai 2019. Im Deutschlandfunk Sportgespräch erzählt Nadine zum ersten Mal öffentlich ihre Geschichte. Sie möchte anonym bleiben, aber ihre Stimme soll zu hören sein, wenn sie über die schweren sexuellen Gewalttaten spricht, die sie durch einen Betreuer im Fußball erleiden musste. Alles beginnt, als sie 10 Jahre alt ist. Zunächst mit ungewollten Berührungen und dann bei einer Fahrt ins Ausland.
Da war dann nichts mehr nur mit Anfassen, das war dann mit Vergewaltigung und Übergriffen jeder Art, die man sich vorstellen kann.
2 Jahre lang erfährt die junge Fußballerin unvorstellbares Leid. Sie behält es für sich, hat keine Worte für das, was geschieht. Sie schämt sich, gibt sich die Schuld. Dennoch, mit dem Sport aufzuhören, war damals keine Option für Nadine.
Da hätte ich gar nichts gehabt mehr, was in irgendeiner Weise mir Erfolg verspricht oder für mich persönlich irgendwie Glück bedeutete.
Die Folge der Übergriffe, Nadine wird krank. So schwer, dass sie nach dem Abitur keine Berufsausbildung machen kann. In einer Therapie versucht sie, ihre Geschichte aufzuarbeiten, hält sich irgendwie über Wasser. Bei Nadines erstem öffentlichen Interview im Deutschlandfunk liegen die Taten 30 Jahre zurück, sind verjährt. Ihre Schilderungen bewegen die Menschen. Einige möchten spontan spenden. Freundinnen gründen daraufhin ein Crowdfunding. Das Geld soll Nadine dabei helfen, ihr nächstes Ziel zu erreichen, ein Studium zu beginnen. Auch der Deutsche Fußballbund wird auf das Interview aufmerksam und aktiv. Für die WDR-Fernsehsendung Sport Insight schildert Stefan Osnabrügge, der Kinderschutzbeauftragte des Verbandes.
Wir haben in der Stiftung Sepp Herberger satzungsgemäß die Möglichkeit, aus dem sogenannten DFB-Sozialwerk Unterstützungen zu leisten. Das können einmal Unterstützungen sein, das können aber auch laufende monatliche Zahlungen sein. Ich habe den Auftrag gegeben, zu prüfen, ob dieser Fall sich hierfür eignet und ob wir satzungsgemäß und gesetzeskonform Hilfestellungen leisten können.
Mitarbeitende der Stiftung wenden sich an das Crowdfunding. Nadine möchte nach wie vor anonym bleiben, aber der Stiftung hätte sie ihren Namen und ihre Einkommensverhältnisse detailliert offenlegen müssen. Fragen dazu hätten nicht ausreichend geklärt werden können. In einem anonymisierten Fernsehinterview für Sport Insight schildert uns Nadine den Eindruck, der bei ihr nach der Kontaktaufnahme der DFB-Stiftung zurückbleibt.
Also ich weiß, dass der Verband sehr geneigt dazu ist, ganz viel in Kinderschutz zu tun, in Gewaltprävention in jeglicher Art für Kinder zu tun. Aber dann im Umgang mit Betroffenen und denen die Prävention nicht gegriffen hat, so amateurhaft und so stümperhaft vorgeht, fand ich sehr erstaunlich und erschreckend eigentlich, ja.
Wir konfrontieren Stefan Osnabrügge vom DFB und spielen ihm die Aussage von Nadine vor.
Das kann ich nur bedauern, dass das als amateurhaft und stümperhaft empfunden wird. Aus unserer Sicht ist es schlicht Gesetzesanwendung von Gesetzen, denen wir unterworfen sind. Die machen wir nicht. Und möglicherweise könnte man das auch erklären, wenn man denn die Chance dazu hätte, es zu erklären. Die Chance haben wir aber leider nicht, weil kein unmittelbarer Kontakt besteht.
Auf Wunsch von Stefan Osnabrügge geben wir seine Daten an Nadine weiter. Beide kommen ins Gespräch und inzwischen gibt es eine Lösung. Ein Einzelfall. Generell setzt der Sport auf Prävention, will sexualisierte Gewalt in der Zukunft verhindern. Für eine Entschädigung Betroffener sieht sich der organisierte Sport nicht zuständig. Das sei Sache des Staates, erklären Deutscher Fußballbund und Deutscher Olympischer Sportbund übereinstimmend. Julia von Weiler von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger teilt diese Auffassung nicht.
Ich finde, da kann der Sport nicht einfach sagen, das ist Sache des Staates, sondern da muss sich jeder Verein, jeder Verband schon sehr genau überlegen, was müssen wir an Wiedergutmachung leisten. Ob das immer Geld ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber das Signal zu sagen, naja, wir gucken jetzt irgendwie so ein bisschen hin, aber richtig aufräumen sollen dann die anderen und bezahlen dafür sollen sie es übrigens auch. Und wenn das Signal ist, das nach innen gerichtet ist, dann wundert es mich nicht so sehr, dass sich nicht so rasend viele Betroffenen aufgefordert fühlen, sich doch mitzuteilen.
Auf den Aufruf der Aufarbeitungskommission an Betroffene aus dem Sport haben sich lediglich 93 Menschen gemeldet. Sehr wenige gehen Expertinnen und Experten doch davon aus, dass es im Sport mehr Betroffene geben könnte als etwa in der katholischen Kirche. Sowohl der Deutsche Fußballbund als auch der Deutsche Olympische Sportbund mit seinen Fachverbänden hatten den Aufruf unterstützt, aber offenbar die Zielgruppe nicht erreicht. Nadine hat sich bei der Kommission gemeldet, ihre Geschichte erzählt. Am Dienstag wird sie nach den beiden Interviews einen weiteren Schritt wagen, bei einer Veranstaltung der Kommission anonym vor Publikum sprechen. Öffentlich gehört zu werden, empfindet die ehemalige Fußballerin als Wertschätzung. Für sie ist es ein Privileg, sagt sie uns, dass sie ihre Stimme wiedergefunden hat und über die Taten jetzt sprechen kann.
Und natürlich bringt es für mich auch was, gehört zu werden und halt auch eine Reaktion zu bekommen von außen. Wenn man nicht redet, bekommt man auch keine Reaktion. Das war auch sehr ungewohnt für mich, aber auch sehr, sehr heilsam in vielen Dingen.
Wenn auch Sie mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind, dann können Sie sich beim Hilfetelefon des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung melden. Die Nummer 0800 22 555 30. Mit diesem Hinweis endet Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Schönen Abend noch.